Also im Vortrag vorhin haben wir gesehen, so und so viele neue Features, so und so viele neue Codezeilen und es wird immer mehr. Das bedeutet natürlich immer mehr Bugs und die Kernel-Community freut sich natürlich, je mehr Leute Bugs fixen, desto besser. Und der Jörg wird uns jetzt zeigen, wie es geht, wie man am besten seine Patches aussehen kriegt.
Ja, genau. Also herzlich willkommen erstmal zu meinem Vortrag. Ich werde euch erzählen, wie man mit der Kernel-Community arbeitet und auch, warum man mit der Kernel-Community arbeiten sollte, wenn man am Kernel arbeitet. Erstmal kurz zu mir. Ich bin also, wenig überraschend, ein Kernel-Entwickler. Arbeite für AMD in Dresden und habe so verschiedene Aufgabenbereiche. Ich arbeite an dem IOMMU-Treiber für AMD. Ich kümmere mich um KVM, ganz im Wesentlichen. Und ein persönliches Interessensgebiet, was auch eng mit KVM zusammenhängt, ist Nested Virtualization, also dass man in einem virtualisierten Gastwarte virtualisieren kann. Daran habe ich in letzter Zeit auch sehr viel gearbeitet. Ich mache das Ganze noch gar nicht so sehr lange, sondern erst seit 2006. Und seitdem war es eine sehr interessante Zeit. So, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die vielleicht gerne mal am Kernel entwickeln wollen, aber dann hört man immer so verschiedene Dinge, so wie gefährlich das ist und man kann das ja nicht und so. Da gibt es so verschiedene Mythen, die sich so etabliert haben, was Kernelprogrammierung angeht, weil das ist ja alles so kompliziert und ich kann so viel kaputt machen und wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann crasht mein System und meine Katze stirbt und was weiß ich. Das ist natürlich alles totaler Quatsch. Das Einzige, was Kernelprogrammierung von User-Space-Programmierung unterscheidet, ist, dass jetzt nicht mehr nur der einzelne Prozess abstürzt, sondern das gesamte System. Was nicht besonders schlimm ist, weil das kann man ja auch neu starten. Und es ist eigentlich fast unmöglich, mit Änderungen, die man am Kernel vornimmt, seine Hardware kaputt zu machen. Das geht vielleicht in seltenen Fällen, wenn die Hardware selber das erlaubt. Zum Beispiel E1000-Karten oder so. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, dass ich von meiner Testmaschine das Bootfile-System gecrasht habe sozusagen. Das war dann am Ende leer nach dem FSCK. Aber dafür hat man dann eigentlich auch eine extra Testmaschine, auf der man das alles testet und die kann man dann auch mal neu installieren.
Die virtuelle Maschine.
Manche Dinge kann man nicht in der virtuellen Maschine testen.
Ja.
IOMMU-Treiber zum Beispiel. Also man braucht keine Angst haben, dass man irgendwas kaputt macht. Der nächste Mythos, den es immer so gibt, ja, die Kernelprogrammierer, das sind alles totale Gurus und da kann ich niemals mithalten. Robert sagt gerade, das stimmt. Am ersten Teil ist vielleicht was dran bei manchen Leuten. Am zweiten Teil eher weniger. Jeder hat mal klein angefangen. Jeder hat mal angefangen, kleine Änderungen am Kern vorzunehmen, wurde mal auf der Mailingliste geflamed oder musste seinen Patch überarbeiten, den er geschickt hat. Man darf davor einfach keine Angst haben. Man bekommt Feedback von der Mailingliste, manchmal freundlich, manchmal weniger freundlich. Und das muss man dann halt einfach annehmen, ohne sich irgendwie persönlich beleidigt zu fühlen oder sich dumm zu fühlen gegenüber diesen Leuten, weil man lernt das ja selbst noch, man muss sich einfach trauen, das zu lernen. Denn es lohnt sich, denn Kernelprogrammierung macht wirklich Spaß, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Wenn man dann mit Leuten redet, die schon an Kerneln gearbeitet oder am Linux-Kernel gearbeitet haben, die man aber noch nie auf der Mailingliste gesehen hat, also Leute, die diese Mythen jetzt oder auf die diese Mythen nicht zutreffen, dann hört man manchmal noch mal so die Begründung oder verschiedene Begründungen, warum die Leute jetzt nicht mit der Community arbeiten, sondern lieber für sich. Es gibt aber verschiedene Gründe, warum man, wenn man am Linux-Kernel entwickelt, eigentlich so gut wie immer mit der Community zusammenarbeiten sollte. Das Erste, was man oft hört, ist, ja, ich habe jetzt hier diese kleine Änderung gemacht, die fixt jetzt irgendwas für mich und warum sollte das irgendjemanden interessieren? Die Sache ist eine ganz einfache. Erstens kann es sein, dass noch andere Leute das gleiche Problem haben, für die das dann auch gefixt wäre. Und der viel wichtigere Grund, der einem selber auch viel bringt, wenn man diese kleine Änderung, die man gemacht hat, einmal im Upstream-Kern untergebracht hat, da muss man sie nicht mehr selber pflegen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn man Code außerhalb des Kernel-Quellbaums pflegt, ist das eine recht aufwendige Sache. Man muss sie mit jeder Kernel-Version eigentlich neu testen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht mehr, weil sich im Kernel irgendwelche Funktionsnamen verändert haben oder die andere Parameter nehmen oder die Funktionen existieren gar nicht mehr und man muss es jetzt ganz anders machen. Man ist dann also quasi, wenn man auf einen neuen Kernel upgraden will, ständig dabei, seine Änderungen, die man gemacht hat, neu zu schreiben. Und das kann man sich einfach sparen, indem man diese Änderungen upstream bringt. Dann noch etwas Ähnliches, wie wir eben schon mal hatten. Da kann ich ja nochmal das Gleiche dazu sagen. Man soll sich einfach für seinen Code, den man mal geschrieben hat, nicht schämen, wenn jetzt jemand sagt, das ist Blödsinn, wie du das gemacht hast. Ja, einfach fixen und neu schicken. Und dann noch etwas, was man häufig von Hardwareherstellern zu hören bekommt. Die Binary-Treiber schreiben und dann veröffentlichen. Ja, wenn ich jetzt meinen ganzen Quellcode für meinen Treiber veröffentliche, dann wissen ja alle, wie mein Device funktioniert und das will ich nicht, weil dann weiß die Konkurrenz das und hat einen Vorteil gegenüber mir. Das ist eigentlich nur begrenzt wahr. Weil aus dem Quellcode selber kann man natürlich nicht alles herausfinden, was das Device ausmacht. Also im Quellcode steht nicht alles drin, was jetzt in der Spezifikation zum Beispiel drin steht. Und der Kernel-Entwicklungsprozess verlangt ja nicht, dass man die Spezifikation veröffentlicht, sondern nur den Quellcode. Ja. Und wenn man den Treiber dann einmal upstream hat, hat das sehr viele Vorteile für die aktuellen Kunden, für das Produkt, was man da gerade entwickelt hat und verkauft. Weil die bekommen dann den Support für das Produkt automatisch über die Distributionskernel und müssen nicht langwierig irgendwie danach googeln, wie sie jetzt das Gerät, was sie sich gekauft haben, unter Linux zum Laufen bekommen. Und dann vielleicht den Closed-Source-Treiber runterladen und irgendwie installieren. Sondern das funktioniert dann in den meisten Fällen einfach, wenn sich die Leute in eine neuere Distribution oder in einen neueren Kernel installieren. So, jetzt haben wir eine Reihe von Begründungen gehört, warum man am Linux-Kernel arbeiten sollte und warum man vor allem mit der Community arbeiten sollte, wenn man das tut. Jetzt will ich mal darauf eingehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also habe ich zuerst mal eine Folie über den Release-Cycle vorbereitet, über den der Thorsten eben schon sehr ausführlich referiert hat. Deswegen will ich das ganz kurz halten. Also die Linux-Kernel werden normalerweise in einem 3-Monats-Zyklus released. Nach einem Release geht das Merge-Window auf, was bis vor kurzem 2 Wochen gedauert hat. Mittlerweile hat sich Linus dazu entschlossen, weniger planbar zu sein. Deswegen ging das Merge-Window diesmal schon nach 12 Tagen zu. Einige Leute haben das verpasst. Ja, ich gehöre auch dazu. Aber nicht nur ich, sondern zum Beispiel auch James Bottomley. Der SCSI-Maintainer, der für seinen Pull-Request dann sogar noch ein bisschen geflamed wurde von Linus. Und gesagt wurde, nein, das pull ich jetzt nicht mehr und so, du wusstest Bescheid und so. Warte bis zum nächsten Release. Nachdem RC1 raus ist, gehen keine großen Änderungen mehr in den Kern rein, sondern eigentlich nur noch Fixes. Und zwar ganz eigentlich nur noch Fixes für Regressions, die im Merge-Window in den Kern reingekommen sind. Das ist natürlich alles nicht so. Das wird natürlich alles nicht so eingehalten, sondern manchmal, wie wir vorhin gehört haben, kommen auch später noch Treiber hinzu oder Bugfixes für Bugs, die schon immer da waren und damit keine Regressions sind. Ja, das geht dann eine Weile so. Dann gibt es noch brave Leute, die eine Regressionliste führen und das alles sammeln und die immer wieder veröffentlichen. Und da hat man einen recht guten Überblick, was gerade so für Regressions in den aktuellen Kernen aufgetreten sind. Und irgendwann zwischen RC7 und RC9 release Linus dann den Final Kernel. Und danach geht das Ganze dann über zu den Stable Maintainern, die dann nur noch Stable Patches annehmen, für die es wieder eigene Regeln gibt. Aber das hat der Thorsten eben schon erwähnt. So. Jetzt ist man ein Entwickler und will ein Patch upstream bringen. Wie macht man das? Oder eigentlich, man will am Kernel entwickeln, man will was upstream bringen. Also muss man es natürlich erstmal programmieren. Wenn man das getan hat, hat man einen Patch. Und diesen Patch muss man dann veröffentlichen. Das macht man, indem man ihn an eine Mailingliste schickt. Wie man die richtigen Mailinglisten findet, das erkläre ich später noch. Für das, was man gerade geändert hat. Auf der Mailingliste lesen dann viele Leute mit, die sich für das gleiche Thema interessieren am Kernel. Und die fangen dann an, den Code zu reviewen. Also die gucken, was ändert man da, sind da Bugs drin oder macht die Änderung überhaupt Sinn? Oder ist irgendwas am Coding-Style vielleicht nicht korrekt oder je nachdem, wie die Leute sich gerade fühlen. Ja, das ist manchmal so. Manchmal hat einer einen schlechten Tag und findet halt, dass man das jetzt anders programmieren sollte und manchmal geht es einfach durch und so. Ja, das ist halt so. Wenn irgendjemand was anzumeckern hat an dem Patch, dann nennt man das Objection. Und dann sollte man als Developer entweder diese Objection widerlegen, wenn man das kann, solange bis es der Reviewer akzeptiert, oder man fixt es einfach, was oft der einfachere Weg ist. Und diese Iteration kann manchmal eine ganze Weile so gehen. Ich habe schon Patch-Serien gesehen, die sind bis zu 20 Mal gepostet worden, bis sie dann immer noch nicht aufgenommen worden sind. Manchmal werden sie dann noch aufgenommen oder manchmal auch gleich nach dem ersten Post. Und dieses Aufnehmen macht dann erstmal der Maintainer, der für das System, an dem man gerade gearbeitet hat, sich zuständig fühlt oder zuständig ist. Der pflegt es dann in sein eigenes Repository ein. Dort erfährt es meistens etwas oder einige automatische Tests. Und da können wiederum Fehler auftreten, die dann zu Regressions führen oder die dann Regressions darstellen. Und das geht dann wieder meistens zu dem Developer. Oder manchmal fixt das der Maintainer auch gleich selbst, je nachdem. Und dann muss man natürlich wieder den Patch aktualisieren und wieder schicken und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So, das war das kleine Bild. Das ist das etwas größere. Wie die Patches dann in den Mainline-Tree kommen. Also es gibt ja nur einen Mainline-Tree, nämlich den von Linus Torvalds. Und auch wenn immer behauptet wird, Git wäre dezentral, das stimmt. Aber es gibt halt nur einen Tree, aus dem Linux-Kernel released werden. Und das ist nun mal der Linux-Tree. Und man schickt wenn dann ein Maintainer den Patch aufgenommen hat, schickt er ihn, je nachdem, was es für ein Patch ist, an Linus, entweder sofort, wenn es ein Bugfix ist zum Beispiel. Oder aber im nächsten Merge-Window, wenn der Patch ein neues Feature implementiert zum Beispiel. Und wenn der Patch dann im Linux-Tree ist, ist er dann endlich upstream und wird im nächsten Kernel-Release enthalten sein. Ja, jetzt wissen wir, wie Patches upstream gehen. Wie muss man jetzt überhaupt anfangen? Wie fängt man an, sich die Hände schmutzig zu machen? Erster Schritt, der sehr hilfreich ist, sich auf die Linux-Kernel-Mailing-Liste zu subscriben. Dann sollte man nicht allzu lange warten, sich einen Filter einzurichten. Nicht, dass die ganzen Mails in der Inbox landen, weil über die Kernel-Mailing-Liste kommen am Tag im Schnitt 400 E-Mails, die man natürlich nicht alle lesen muss. Aber man sollte sie zumindest zum Teil lesen, um mal einen Überblick zu bekommen, wie sind die Leute da so drauf und wie wird da gearbeitet und um einfach ein Gefühl für die ganze Community zu bekommen. Hier steht auch nochmal ganz groß, you don't have to read everything on that list. Ja, das machen, glaube ich, nur sehr wenige. Wirklich alles lesen. Wenn man das eine Weile gemacht hat, dann kann man sich schon mal umgucken nach einem interessanten Teilgebiet des Kernels, an dem man vielleicht gern arbeiten möchte. Man kann anfangen, Dokumentation zu lesen über die Community und über den Entwicklungsprozess an sich. Kernel Newbies ist ein guter Einstieg. Und man kann natürlich auch schon anfangen, etwas mehr über die Kernel Internals zu lernen, über die Struktur des Kerns, wie er so aufgebaut. Und dazu gibt es sehr gute Dokumentation, die ich sehr empfehlen kann. Das eine wäre Linux Device Drivers, Third Edition. Ist mittlerweile zwar auch etwas veraltet, aber erklärt einige grundlegende Dinge doch ganz gut. Und ein großer Vorteil von dem Buch ist, es gibt es frei zum Herunterladen als PDF. Zumindest jedes Kapitel einzeln, also nicht das ganze Buch. Und dann gibt es noch ein anderes Buch, was der Hannes vorhin schon sehr empfohlen hat, Understanding the Linux Kernel. Das geht wirklich sehr, sehr ins Detail. Das hat Kapitel zu eigentlich jedem Subsystem des Kerns. Erklärt am Anfang erstmal ein bisschen den Überblick und dann erklärt es hinterher wirklich Schritt für Schritt, wie der Code funktioniert. Also da kann man wirklich sehr gut lernen, wie verschiedene Teile des Kerns funktionieren. Behandelt 2.6.11, also ist nicht mehr ganz aktuell. Aber die wirklichen Core-Komponenten ändern sich ja nicht so häufig. Im Memory-Management ist einiges hinzugekommen. Da hat sich eigentlich nichts Grundlegendes geändert. Was natürlich nicht mehr aktuell ist in dem Buch, ist der Scheduler, der sich natürlich seitdem geändert hat. Aber wenn man dann ein Gefühl für die ganze Sache hat, geht es natürlich los, dass man sich mal ein Projekt sucht, mit dem man eigentlich jetzt, an dem man jetzt arbeiten möchte oder an dem man mithelfen möchte. Da gibt es jetzt, will ich jetzt mal verschiedene Vorschläge unterbreiten. Zum Beispiel kann es ja sein, ihr habt jetzt einen Bug gefunden im Kern, ihr macht da irgendwas, ihr könnt das reproduzieren und da tritt ein Kernel-Oops auf oder so. Das erkennt man dann im Kernel-Log anhand eines Backtraces und so einer Warning, die dann auftritt. Manche Desktop-Distributionen poppen einem das dann auch in die X-Session rein, wenn sowas passiert ist. Vorhin wurden die Staging-Treiber erwähnt. Das ist natürlich ein Gebiet, wo man sehr viel machen kann. Weil es gibt ja einen Grund, dass die Treiber im Staging-Tree sind. Und man kann jetzt an diesen Treibern arbeiten, damit sie vielleicht aus dem Staging-Tree in den richtigen Kern wandern und damit nicht mehr Gefahr laufen, vielleicht irgendwann komplett wieder aus dem Kernel rauszufliegen. Insbesondere wenn man Hardware hat, die nur von Staging-Treibern unterstützt wird, bietet sich sowas an. Und wenn man sowas nicht hat, dann kann man immer noch seine restliche Hardware mal hernehmen und gucken, was funktioniert davon mit Linux und was nicht. Und die Sachen, die fehlen, einfach noch implementieren. Und die Sachen noch implementieren. Oder sich damit beschäftigen, wie man die vielleicht implementieren könnte. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist immer so. Man soll sich vielleicht auch mal an Aufgaben herantrauen oder Aufgaben beginnen, wo man am Anfang noch nicht genau weiß, wie man das macht. Man wird dann schon in die Aufgabe hineinwachsen, das ist zumindest meine Erfahrung damit. Man kann natürlich für Leute, die mit Kernel-Programmierung beginnen wollen, wurde auch das Kernel-Janitors-Projekt mal ins Leben gerufen. Ich weiß nicht genau, wie aktiv das ist. Janitors sind also die Leute, die den Kernel aufräumen und die dann so Sachen wie Whitespace-Cleanups schicken oder Funktionen static machen, die nur in dem Fall benutzt werden und sowas. Das kann man machen am Anfang. Man sollte sich aber nicht so lange damit aufhalten, weil irgendwann nimmt einen dann keiner mehr ernst, wenn man nur solche Dinge macht. Man sollte dann langsam dazu übergehen, wirklich richtig mit einem Kern zu arbeiten. So, jetzt kommen wir schon langsam zu dem Teil, wo man anfängt zu programmieren. Erster Schritt, man muss sich die Soßen besorgen. Ein schlechter Weg ist, sich das Linux Tar-File runterzuladen und daran zu editieren. Man sollte wirklich, wenn man mit Kernel-Programmierung beginnen will, sich Git angucken und Git benutzen. Wenn man nur das Tar-File hat, wenn man nur einen Source-Tree hat zum Beispiel, nur sehr schwer ein Diff erstellen. Man muss dann einen weiteren Tree, der den Original-Tree darstellt, auspacken, was Platz kostet und dann in ein umständliches Diff-Kommando tippen, um dann den Diff zu erstellen, den man dann am Ende mal schicken will. Das ist alles sehr umständlich. Ich habe das am Anfang so gemacht und will das eigentlich nie wieder. Und zumal es wirklich komplett unnötig ist, es gibt ja Git. Man checkt sich also einen Tree aus. Wenn man anfangen will, nimmt man am besten gleich Linux-Tree, klont sich den von kernel.org. Die komplette URL hat leider nicht auf die Folie gepasst. Ihr könnt aber bei git kernel.org gucken, da findet ihr die URLs. Ich persönlich bin nicht mehr so der Freund von git klonen, ich bevorzuge git remote. Das hat den Vorteil, dass man damit einfach mehrere Repositories in einem lokalen Repository tracken kann. Das legt man sich dann folgendermaßen an. Man legt sich erstmal ein Verzeichnis an, in dem Beispiel Linux Trees Git. Wechselt in das Verzeichnis, macht Git init, um ein leeres Repository anzulegen. Fügt die verschiedenen Remote Repositories hinzu mit Git Remote Add. Dann bekommt die einen Namen, das ist der erste Parameter. In dem Fall Linux für Linux-Tree oder Tipp für den Tipp-Tree. Tip-Tree ist der Tree, in dem die Änderungen für x86, für Scheduler und für Perf gehalten werden. Wenn man diese Remote-Repositories eingetragen hat, muss man sich diese in sein lokales Repository herunterladen. Das macht man mit Git Remote Update. Wenn man damit fertig ist, hat man ein vollständiges .git-Verzeichnis da liegen, aber noch kein Working Tree. Und wenn man jetzt ein Working Tree will, dann legt man sich einfach einen Branch an mit dem letzten Kommando git checkout, um halt das auszuchecken, -b, um zu sagen, dass man jetzt einen Branch neu anlegen möchte, einen Branch mit dem Namen Linus. Und man möchte in dem Branch Linus einen Remote-Branch auschecken, nämlich den Branch Master aus dem Remote-Repository Linus. Ist das soweit verständlich? Okay. Ich wollte gerade mal noch den Vorteil davon zeigen. Man kann nämlich damit sehr einfach Unterschiede zwischen verschiedenen Trees sich angucken. Ich sehe es natürlich nicht mehr hier. Also. So. Mit Remote kann man sich die Remotes anzeigen lassen. Ich habe in dem Fall den Linux-Tree, den Tip-Tree, den KVM-Tree, das ist der AVI-Tree, und meinen eigenen IOMMU-Tree als Remote angegeben. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel die Unterschiede anzeigen zwischen dem aktuellen Linux-Master und dem Tip-Master zum Beispiel. Was ist ein Tip-Master und was noch nicht ein Linux-Master ist. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich mir mal das Shortlog angucke. Und zwar zwischen Linus Master zu Tip Master.
Drei Punkte. Besser.
Drei Punkte? Was machen die drei Punkte?
Das zeigt nur die an, die dazugekommen sind, nicht das, was nicht die ganze Differenz ist. Nee, das ist bei Diff vor allem.
Hier sieht man jetzt also alle Patches, die im Tip-Tree sind und noch nicht im Linux-Tree. Was ist so Schönes drin? Ja, NMI-Watchdog zum Beispiel. Einige Patches von Frederik, ist er da? Ja. Genau, das ist der große Vorteil, wenn man mehrere Remote-Repositories in seinem eigenen Repository tracken kann. Deswegen benutze ich persönlich eigentlich nicht mehr Git-Clone. Na, so. Ich muss schon die Folie suchen, wo wir waren. So. Wenn man das gemacht hat, muss man Git noch etwas konfigurieren. Wichtig ist, dass man seinen Namen einstellt und seine E-Mail-Adresse. Das kann man mit beiden Kommandos machen. Git config user Name und Git config user E-Mail. Das ist wichtig, wenn man später einen Commit eincheckt in seinen Tree, dann enthält dieser Commit den Autor. Und wenn man einen Patch upstream schickt, ist es ein bisschen blöd, wenn der Root at localhost steht. Deswegen ist es besser, man hat in Git seinen eigenen Namen konfiguriert. Dann erscheint als Autor in dem Commit halt der konfigurierte Name. Ja. Und man kann, wenn man git commit-s macht, um gleich das signed auf by hinzuzufügen, wozu ich später noch komme, erscheint dann auch der Name und die Adresse unten gleich mit automatisch.
Keine Antwort.
Ja, jetzt ist es soweit. Man schreibt den allerersten Patch. Man weiß, was man schreiben will und man schreibt jetzt den allerersten Patch. Das soll dann natürlich etwas Kleines sein. Damit kann man erstmal gucken, um erstmal so ein bisschen sich in die Community reinzufühlen. Weil man muss ja immer bedenken, da kennt einen keiner. Keiner in der Community weiß, was man eigentlich kann. Und deswegen ist es gut, mit dem ersten Patch erstmal so ein bisschen vorsichtig in die Community quasi zu gehen. Bevor man den Patch schreibt, sollte man Documentation Coding Style lesen und seinen Editor entsprechend konfigurieren. Das Wichtigste ist, dass der Linux-Kernel immer eine Eindrucktiefe von 8 hat und immer mit Tabs einrückt und nicht mit Whitespaces. Wenn man das gemacht hat, nimmt man seine Änderung vor und am Ende, ganz wichtig, testet man seine Änderung. So gut es nur geht, aus so vielen Maschinen, wie es nur geht und wie man Zeit für hat. Um wirklich sicherzustellen, dass keine Fehler drin sind. Das ist die Vorgehensweise für den ersten Patch, den man schicken möchte. Wenn man jetzt schon etwas fortgeschrittener ist und etwas größere Änderungen vornimmt, muss man sich natürlich vorher überlegen, bevor man diese Änderung implementiert, wie implementiere ich sie, damit ich sie am wahrscheinlichsten auch in den Kern reinbekomme, damit sie gemerged werden. Schritt Nummer 1. Man schreibt lieber viele kleine Patches als einen großen. Der Grund ist, dass sich kleine Patches viel einfacher reviewen lassen als große. Und man bekommt mit kleineren Patches viel einfacher die Aufmerksamkeit der Maintainer und auch der Reviewer. Es kann sein, wenn niemand den Code reviewt, dass der Maintainer ihn gar nicht erst aufnimmt. Und dann sollte man natürlich nicht jetzt für 2 Jahre an seinem super tollen Projekt entwickeln, bis es alles fertig ist und alles super funktioniert und so. Und man dann Änderungen in der Größe von einigen 10.000 Zeilen oder so hat. Und das dann releasen und sagen, hier, nehmt mal. Weil da dann das Problem besteht, dass solche großen Änderungen auf einmal kein Mensch mehr versteht. Und Dinge, die Leute nicht verstehen, lehnen sie meistens ab. Weil sie sich einfach nicht sicher sein können, was der Code jetzt genau für Auswirkungen hat auf den Kernel. Wollte jetzt irgendwelche neuen Bugs sein oder so? Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass man jetzt sich zwar was Tolles überlegt hat, aber die Kernleute sagen, das macht man eigentlich ganz anders. Und die fangen nochmal von vorne an. Das ist natürlich alles sehr, 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 sehr ineffizient. Und deswegen lieber kleine Änderungen, die submitten, Feedback einholen, upstream bekommen und dann Schritt für Schritt weiterentwickeln. Das war der große Vorteil, den KVM gegenüber gesehen hatte, als sie versucht haben, in den Kernel zu kommen. KVM war am Anfang nur ein kleines Kernel-Modul, was quasi keine weiteren Auswirkungen auf irgendwas im Kern hatte. Und war damit natürlich sehr einfach aufzunehmen, ohne Angst haben zu müssen, dass man damit irgendwas anderes kaputt macht. Genau. Hat Robert heute schon mal gesagt, Release early, release often. Will ich auch nochmal wiederholen. So, wie designt man jetzt seinen Code, damit er auch damit er wahrscheinlicher akzeptiert wird? Erstens, man sollte existierende Interfaces benutzen. Man sollte sich überlegen, ist der neue Syscall, den ich da jetzt implementiere, wirklich notwendig oder nicht? Oder kann ich das nicht irgendwie anders lösen? Es gab schon größere Patch-Sets, die tolle Features implementiert haben, die wegen dem wegen nicht akzeptierten User-Interface nicht upstream gegangen sind. Das war das Perfman-Framework. Das hat irgendwie 12 neue Syscalls eingebaut und das mochten einige Leute nicht und deswegen ist es nie upstream gegangen. Also man sollte gucken, gibt es irgendwie schon ein Interface, mit dem ich mein Problem lösen kann. Häufig benutzen Leute dann einfach die Device-Files. Legen Dev irgendwas an und lösen ihr Problem damit. Als nächstes sollte man seine Changes non-intrusive machen, habe ich hier geschrieben. Also, wie übersetzt man das am besten? Die Änderungen sollten so wenig wie möglich Risiko in sich bergen, andere Dinge kaputt zu machen. Man sollte jetzt also nicht mal eben komplett das Memory Management neu schreiben oder so. Nur weil einem ein Feature fehlt, sondern lieber versuchen, das Feature so hinzuzuimplementieren. Und dann natürlich, was auch noch wichtig ist, dass man, wenn man von einem Reviewer Rückmeldung bekommt, dass man sich nicht ewig Zeit lässt, da zu antworten. Denn wenn jemand den Code anguckt, dann hat er den meistens noch im Kopf, das kann aber in einer Woche schon wieder anders sein, weil er wieder an was ganz anderem arbeitet. Und dann hat er keine Zeit und auch keine Lust mehr, sich das nochmal anzugucken, weil man sich so lange Zeit gelassen hat. Also man sollte auch gerade am Anfang zeigen, dass man wirklich reagiert auf das Feedback und dass man es auch schätzt. Wenn wenn man seine Änderungen geschrieben hat, muss man sich natürlich noch ein bisschen vorbereiten, wann man sie schicken kann. Da gibt es ein paar schöne Dateien im Kernel Source Tree unter Documentation. Die erste ist Submitting Patches, wo man übrigens den ersten Teil weglassen kann, wie man einen Patch erstellt. Denn der beschreibt genau diesen Diff-Pfad, den ich eigentlich für obsolet halte. man kann sich mit gediff seine Änderungen anzeigen lassen. Man kann sie mit git commit -a -s committen. -a heißt, dass man alle Änderungen, die man gemacht hat, committen möchte. Das ist nicht immer das, was man möchte, aber meistens. Und -s sagt, dass man in der commit-message gleich sein signed-off-by hinzufügt. Das signed-off-by ist eine Erklärung des Entwicklers, dass er diesen Code upstream schicken darf. Und dass der Code durch die Hände dieser Person gegangen ist. Also normalerweise schreibt der Autor seinen Signed-off-by rein und dann jeder in der Kette der Leute, die das upstream schicken. Ja, nee, nicht immer, aber öfters. Wenn man dann den Commit hat, kann man eine Datei daraus erstellen, einen Patch, mit Git-Format-Patch. Auch ein wunderschönes Tool. Wenn man das gemacht hat, liest man noch Documentation Submit Checklist und guckt, ob man alles gemacht hat, was da drin steht. Dann lässt man das Check-Patch-Skript über seine Patches laufen. Das checkt im Wesentlichen Sachen wie Coding Style, ob man den eingehalten hat. Wenn das Errors oder Warnings ausspuckt, dann sollte man nochmal seine Patches überarbeiten, sodass die keine Warnings und Errors mehr ausspucken. Für den Fall, dass man einen komplett neuen Treiber geschrieben hat, sollte man sich auch noch Submitting Drivers angucken und alles befolgen, was darin steht. Wenn man das alles getan hat und man bereit ist, seinen Patch rauszuschicken, stellt sich natürlich die Frage, an wen schicke ich das überhaupt? Man schickt das natürlich an den Maintainer, aber wer ist der Maintainer? Wer der Maintainer für ein bestimmtes Gebiet im Kern ist, steht im sogenannten Maintainers-File. Das liegt im Kernel Source Tree im Top-Level. Da kann man reingucken und sich anschauen, wer Maintainer für ein gewisses Gebiet ist. Mittlerweile ist das File sogar so weit getaggt, dass in jedem Maintainers-Entry drinsteht, welche Dateien dazugehören. Der Grund dafür ist, dass man damit ein Skript benutzen kann, nämlich Skript getMaintainerPL. Das kann man auf seinen Patch anwenden und der Patch guckt, was wird alles verändert und spuckt einem dann die Liste der Adressen aus, an die man die Patches schicken sollte. Dann kann man die Patches schicken. Wenn man ein funktionierendes Git-Send-E-Mail hat, wenn man einen funktionierenden SMTP-Server auf seinem Arbeitsrechner hat, dann kann man gleich Git-Send-E-Mail benutzen. Ja, dann hat man das an die Maintainer geschickt und das kann es vorkommen, dass die nicht reagieren, weil die zum Beispiel schon lange nicht mehr an dem Subsystem arbeiten, sondern nur noch im Maintainer-File stehen, weil sich noch keiner gefunden hat. Manchmal kommt es dann dazu, dass Andrew Morton einfach die Patches aufnimmt oder kommentiert und damit weiterarbeitet und sie über sein Tree upstream schickt. Was man in so einem Fall auch machen kann, ist, man benutzt git annotate, um herauszufinden, wer zuletzt an der Datei gearbeitet hat. Da gibt es ein Git-Skript für?
Git-Maintenance,
okay. Und wenn man Glück hat und da wirklich lange niemand mehr dran gearbeitet hat und man wirklich viele Änderungen daran submitted hat und sich ein bisschen damit auskennt, wird man vielleicht sogar selbst der neue Maintainer von diesem Bereich, den man da gerade bearbeitet. Zum Beispiel hat der Alpha-Maintainer lange nichts mehr von sich hören lassen. Also falls jemand Interesse hat.
Das ist Alpha.
Nee, irgendwas mit R, aber ich habe den Namen vergessen. Ja, noch was dazu, wie man Patches eigentlich sendet. Da gibt es nämlich auch ein paar Regeln. Patches sendet man immer als Plaintext-E-Mails, nicht als Anhänge. Also man macht jetzt keine E-Mail, hängt seinen Patch an und schickt den, sondern man schickt den Patch immer als Plaintext. Weil das für den Reviewer die Arbeit einfach erleichtert. Er muss sich erst ein Attachment auspacken und man kann auch viel einfacher auf die E-Mails replyen. Viele Leute, die reviewen, drücken einfach Reply und tun dann in den Code ihre Kommentare reinschreiben, die sie dazu haben. Und das ist mit Attachments einfach nicht so einfach. Designed of Byline habe ich schon erwähnt und GetSendEmail habe ich auch schon erwähnt. Sehr tolles Tool, benutze ich sehr gern. Setzt aber eine funktionierende Mail-Installation auf der lokalen Maschine voraus. Dann hat man es geschickt und dann geht der Review-Prozess los. Man hat also so die Maintainers in das To-Feld getan, die Mailinglisten vielleicht auch. Ich persönlich tue die Mailinglisten immer ins CC. Die Reviewer geben die Kommentare ab, wie ich vorhin schon erklärt habe, wenn kein Feedback kommt, was durchaus passieren kann, weil der Maintainer gerade sehr beschäftigt ist und das einfach vergisst, dann sollte man eine Woche später einfach nochmal oder auch zwei Wochen später nochmal nachfragen, was denn nun mit dem Patch ist. Das hilft meistens, nicht immer. Oder was man auch machen kann, ist einfach seine Patches neu schicken. Komm gut voran. Da gibt es natürlich auch noch ein paar Dinge, die man nicht tun sollte. Man sollte zum Beispiel niemanden irgendwie beschimpfen auf der Kernel-Mailing-Liste. Wenn man jetzt sich gerade ein Gebiet ausgesucht hat im Kern, wo man jetzt nicht so zufrieden mit dem Quellcode ist, was durchaus vorkommen kann, und man fängt jetzt erstmal an, den Code aufzuräumen mit seinen ersten Patches und möchte die Upstream kriegen, ist es eigentlich eine schlechte Idee zu sagen, dem Maintainer, der das geschrieben hat, was man da verbessert, dass sein Code eigentlich totaler Mist ist und er das jetzt alles viel besser macht. Das ist bestimmt kein guter Weg, seine Änderung Upstream zu bekommen. Was auch keine gute Idee ist, auf die Reviewer zu antworten, wenn man mit ihnen nicht übereinstimmt, dass man dann irgendwann resigniert und nicht nachgibt und sie alle als Idioten und sonst was beschimpft, wie das auch schon vorgekommen ist, was wohl einer der Hauptgründe ist, warum Reiser 4 nicht upstream ist. Weil ich glaube, Ted Sowers an irgendeiner Stelle mal gesagt hat, dann, als es ihm zu viel wurde, er wird nie wieder Reiser FS Code reviewen. Das war Christoph, nicht Ted Sowers. Jedenfalls jemand, der wichtig ist, um ein Fallsystem upstream zu kriegen. Oder was auch nicht hilft, ist, auf Verbesserungsvorschläge einzugehen mit der Begründung, das tut er bei mir alles und jetzt nimm das gefälligst und ist mir doch eigentlich egal, was die anderen damit machen. Die können das ja selber dann noch einbauen, wenn sie was wollen. Das ist eigentlich auch keine so gute Idee. Ja, das habe ich eine ganze Menge erzählt. Will ich zusammenfassen nochmal einige Dateien und URLs nennen, die es so gibt, wo man sich weiter belesen kann. Das meiste, was ich erzählt habe, ist eigentlich eine Zusammenfassung aus diesen Quellen. Also Coding Style ganz wichtig, das mit den Patches. Auf Kernel Newbies steht auch nochmal sehr ausführlich, wie die Community funktioniert und wie man sich am besten in der Community verhält, wenn man neu ist und wie man mit der Community arbeitet. Dann gibt es das Kernel Generators Projekt, was ich schon erwähnt habe. Dann gibt es auch noch die Kernel Mentors. Meine Erfahrung mit den Kernel Mentors ist, dass das eher weniger genutzt wird und auch deshalb auch weniger aktiv ist. Ich habe da meinen allerersten Treiber, den ich geschrieben habe, auch hingeschickt. Da hat aber keiner reagiert. Kommt sicherlich darauf an. Ich habe auch schon Fälle erlebt, wo die Leute dann reagiert haben oder wo jemand reagiert hat. Das funktioniert im Wesentlichen so, dass es eine extra Mailingliste gibt, Kernel Mentors, wo man dann seine Sachen hinschicken kann und wo man dann sich schon mal im Voraus ein bisschen Feedback holen kann, bevor man es wirklich auf LKML postet und auf die anderen Mailinglisten. Und wenn man nach einem Kernel-Projekt sucht, kann man sich auch auf der Kernel-Project-Seite mal umschauen, da findet man vielleicht auch was. Und was man auf jeden Fall tun sollte, ist sich mit Git beschäftigen, falls man das noch nicht getan hat. Geht es wirklich für Kernel-Entwicklung gemacht? Also es gibt kein Tool, mit dem man das sonst machen wollte, wenn man einmal Git benutzt hat. Deswegen sollte man Git eigentlich beherrschen als Kernel-Entwickler. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon relativ zeitig am Ende meines Vortrags. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf LKML. Ich würde die Runde jetzt für Fragen öffnen.
Wir haben 20 Minuten Zeit. Jetzt.
Wir haben 20 Minuten Zeit ungefähr.
Wer von euch hat denn schon mal Kernel-Patches geschrieben? Oder was am Kern selber geändert? Ja, der Arndt, das ist klar. Hat jemand Code geschrieben, der nicht upstream ist? Ja, da gibt es eine Frage.
Wenn ich jetzt Bugs fixen will, wo gucke ich dann am besten? Gucke ich da nach dem Fix.me zum Beispiel im File, nach den Kommentaren? Oder gibt es da Bug-Tracking, Mailing-Liste?
Es gibt einen Kernel-Bug-Tracker auf jeden Fall. Es gibt einen Bugzilla, den hat dort Thorsten, glaube ich, vorhin auch gezeigt. Ich weiß gar nicht, uibugs.kernel.org oder sowas. Man muss nochmal nach Kernel-Bug-Tracker suchen, dann findet man das. Und da kann man auf jeden Fall nach Bugs suchen, die es gibt. Alle Regressions, die so bei einem aktuellen Kern gefunden werden, tauchen eigentlich in diesem Kernel-Bug-Tracker auf. Um zu tracken, ob die jetzt gefixt sind oder nicht. Da kann man sich also mal umschauen.
Es gibt auch regelmäßig, so, ich glaube einmal die Woche gibt es eine Liste mit allen offenen Bugs für die aktuelle Version. Da kann man auch gleich sehen, welche gerade aktiv diskutiert werden. Und dann vielleicht findest du einen, wo gerade keiner diskutiert, aber wo du die Hardware hast. Das ist dann immer sehr praktisch. Und was man dann ziemlich gut machen kann am Anfang, ist selber mal gucken, tritt der Fehler auf, wenn ich den Kernel selber habe, und dann bisect machen. Git bisect nachlesen, findet raus, wann der Fehler reingekommen ist. Und dann kann man gucken, was hat der Patch gemacht, und dann vielleicht selber schon gucken, warum ist es kaputt, und Lösung finden. Das ist für Anfänger ziemlich gut, weil man am Anfang fürs Bisect wenig braucht, und dann kann man von da aus dann versuchen reinzukommen. Und es gibt auch noch kerneloops.org, die ist auch toll, die Seite. Da stehen so Oops-Meldungen, die reportet werden von Leuten automatisch, und da sieht man dann, welche Bugs am häufigsten auftreten bei irgendwelchen Leuten. Da kann man auch schön gucken, was gerade kaputt ist.
Ja, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, am Kernel mitzuentwickeln und mitzuhelfen.